Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Heute ist Dienstag, der 2. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Scalable Capital. Ihr habt richtig gehört, wir haben ab heute einen neuen Partner beim Podcast und zwar den Broker Scalable Capital. Gemeinsam mit den Kollegen bei Scalable haben wir in den nächsten Monaten sehr, sehr viel geplant. Live-Podcasts, Merch, Spezialfolgen und natürlich die täglichen 12-Minuten Börsen-Podcasts, die es mittlerweile seit mehr als 800 Folgen gibt. Zum Start der Partnerschaft schauen wir heute auf den boomenden Markt der Infrastrukturinvestments und stellen uns die Frage, wieso der Hype rund um Temu noch nicht an der Börse ist. Wir starten das neue Quartal traditionellerweise mit einem Rückblick aufs letzte Quartal und der DAX hat zum Beispiel am Donnerstag sein 26. Rekordhoch in diesem Jahr aufgestellt und damit noch einen Rekord überboten. Und zwar hat der DAX noch nie zuvor in einem Quartal so viele Allzeithochs erreicht. Insgesamt hat er übrigens um die 10% zugelegt und damit genauso gut performt wie der S&P 500, der am Freitag übrigens auch ein neues Allzeithoch hatte. Und einen habe ich noch, auch der Goldpreis hat gestern ein neues Rekordhoch erreicht und auch der hat seit Jahresanfang gemessen in Dollar um die 10% zugelegt. Viel interessanter war Ende letzter Woche aber eine andere Zahl. Der ehemalige Kryptomilliardär und Gründer der Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, wurde am Donnerstag nämlich zu 25 Jahren Haft verurteilt und muss außerdem 11 Milliarden Dollar Strafe zahlen. Das klingt viel, aber wenn man bedenkt, dass er Kundengelder in Höhe von ungefähr 10 Milliarden Dollar veruntreut hat, ist es gar keine wahnsinnig hohe Strafe. Der legendäre Betrüger Bernie Madoff hat mit seinem Fonds, der sich später als Ponzi-System herausgestellt hat, zum Beispiel 13 Milliarden verbrannt und kam dafür 150 Jahre in den Knast. Nicht vor 150, nicht vor 25, sondern vor 46 Jahren wurde übrigens die Baumarktkette Home Depot gegründet und die hat Ende letzter Woche die größte Übernahme der eigenen Geschichte verkündet. Und zwar will sie für 18 Milliarden Dollar den Konkurrenten SRS Distribution kaufen. Wobei Konkurrent eigentlich nicht ganz richtig ist, SRS fokussiert sich nämlich fast nur auf professionelle Handwerker, die bei Home Depot nur 50% vom Umsatz ausmachen. Und genau das will Home Depot mit der Übernahme eben auch ändern. Der Markt für professionelle Handwerker soll in den nächsten Jahren nämlich deutlich schneller wachsen als der für Heimwerker. Das liegt tatsächlich auch noch an Corona. Damals gab es einen großen Heimwerkertrend, der jetzt wieder abnimmt. Gleichzeitig wurden viele große Bauprojekte während Corona erstmal auf Eis gelegt, die jetzt nachgeholt und natürlich von Profis umgesetzt werden. Neben dem strategischen Sinn der Übernahme war auch der Kaufpreis ganz attraktiv. Die 18 Milliarden Dollar entsprechen nämlich nicht mal dem Zweifachen des Umsatzes. Home Depot wird selbst mit 380 Milliarden Dollar bewertet und damit dem 2,5-fachen vom Umsatz. Übrigens scheint sich der Hausbaumarkt zumindest an der Börse ohnehin wieder zu beruhigen. Der 6 Milliarden Dollar schwere Luxusmöbelhändler Restoration Hardware hat zum Beispiel einen optimistischen Ausblick für 2024 abgegeben und in Reaktion darauf hat die Aktie fast 20% zugelegt. Nicht ganz so viel, aber immerhin ein Plus von 10% gab es bei den Kollegen von Xing bzw. New Work. Die haben zwar businesstechnisch gerade massive Probleme, aber der Großaktionär Burda hat die schwachen Kurse in den letzten Monaten genutzt, um Aktien zu kaufen. Und mittlerweile hält Burda 74% an New Work, bisher waren es nur 50. Jetzt hoffen natürlich einige Aktionäre, dass Burda New Work vielleicht komplett aufkauft. Und eine letzte Sache habe ich vorher bei den Rekorden noch vergessen. Alle sprechen gerade ja darüber, dass japanische Aktien so stark nachgefragt sind. Im letzten Quartal haben internationale Investoren aber auch 12 Milliarden Dollar in südkoreanische Aktien gepumpt. Der Ausländeranteil an den größten südkoreanischen Firmen liegt damit jetzt auf dem höchsten Stand seit 2021 und Grund dafür ist vor allem der KI-Hype. Mehr als 5 Milliarden Dollar sind nämlich in die Chip-Aktien Samsung und SK Hynix geflossen. Der Speichergigant Hynix ist mittlerweile sogar 100 Milliarden Dollar wert und damit die zweitwertvollste Firma in Südkorea. Anfang 2023 war die Firma nur 40 Milliarden wert. Es gibt Leute, die hassen Mautstraßen, es gibt Leute, die lieben Mautstraßen und genau von denen erzählt euch jetzt mein Kollege Pascal.
$1,000 Milliarden sind genug Geld, um die 9 größten börsennotierten Firmen in Deutschland zu kaufen. Und es ist auch die Summe, die aktuell in Fonds für Infrastrukturinvestment stecken. Damit hat sich der Wert seit der Finanzkrise versechsfacht. Infrastrukturinvestment sind also gerade bei Profis ein boomender Markt. Grob gesagt kann man die in 2 Kategorien aufteilen. Auf der einen Seite die wirtschaftliche Infrastruktur wie Flughäfen, Kraftwerke, Mobilfunkmasten, Internetkabel, Straßen und Zugstrecken. Und auf der anderen Seite soziale Infrastruktur wie Krankenhäuser, Schulen oder Parks. Das klingt langweilig, aber Infrastruktur wird immer wichtiger. Denn bis ins Jahr 2050 soll die Weltbevölkerung um mehr als 2 Milliarden Menschen wachsen. Es gibt also große Wachstumschancen für Investitionen in Infrastruktur. Dabei ist das Geschäft noch gar nicht so alt. Bis zum Anfang der 2000er Jahre war die Infrastruktur meistens Aufgabe der Staaten. Heute werden solche Projekte immer mehr von privaten Firmen umgesetzt. Wie zum Beispiel im Jahr 1999. Damals verkaufte die Landesregierung des kanadischen Bundesstaats Ontario eine Lizenz für eine Mautstraße an die australische Macquarie Group. Kostenpunkt damals $3 Milliarden. Doch durch den wachsenden Verkehr und die steigende Bedeutung der Mautstraße wird die heute mit rund $30 Milliarden bewertet. Entsprechend sind in den letzten 25 Jahren viele Firmen entstanden, die davon profitieren möchten. Auch große Pensionsfonds, Banken wie Goldman Sachs oder Private Equity Firmen wie CVC investieren in den Bereich sehr viel Geld. Denn Infrastrukturinvestments haben zwar Risiken, wie zum Beispiel politische Unruhen, mögliche Enteignungen und viel Regulierung, alles im Allen sind es aber eher sichere Anlagen, oft mit wiederkehrenden und gut berechenbaren Umsätzen. Bleibt eine Frage. Wie kann man als Privatanleger davon profitieren? Am 23.01.2023 hat euch Noah an dieser Stelle schon mal von Brookfield erzählt. Mit über $750 Milliarden an verwaltetem Vermögen sind die Kanadier einer der größten Investoren der Welt und mit ihrer börsennotierten Tochter Brookfield Infrastructure auch im Infrastrukturbereich aktiv. Aber es gibt noch andere Player, zum Beispiel die ehemalige BNP Paribas-Tochter Ontine Infrastructure. Die ist an der Börse rund 2,4 Milliarden Euro wert und besitzt Solaranlagen, Eisenbahngesellschaften und sogar Kindergärten. Wer nicht direkt in eine Firma investieren möchte, kann zum Beispiel in den iShares Global Infrastructure ETF investieren. Der ist einer der ältesten ETFs im Business und hat mit einem verwalteten Fondsvermögen von $1,5 Milliarden auch eine ordentliche Größe. Mit jeweils rund 5% die größten Investitionen sind der spanische Flughafenbetreiber Aena und der australische Mautstraßenbetreiber Transurban Group. Aber der ETF hat in den letzten 5 Jahren nicht wirklich stark performt und hat nur rund 23% zugelegt.
Wir saßen da und freuten uns über die Infrastruktur.
Der größte Werbekunde von Meta hat letztes Jahr $2 Milliarden für Werbung auf Instagram und Facebook ausgegeben. Nur mal zum Vergleich, alle Werbekunden auf Reddit haben letztes Jahr nur 1 Milliarde ausgegeben. Spannender ist aber, wer der Kunde ist und vor allem, wie alt er ist. Die Firma wurde nämlich erst im September 2022 gegründet, ist also nicht mal 2 Jahre alt. Trotzdem ist sie eben schon der größte Werbekunde von Meta, einer der Top 5 Werbekunden von Google und hat allein in den USA zig Millionen Nutzer. Und es geht natürlich um die Billig-Shopping-App Temu, die in sehr kurzer Zeit zu einem enorm wichtigen Player im E-Commerce-Markt in den USA und Europa wurde. Und ich habe letztes Jahr schon ein paar Mal erzählt, was Temu so erfolgreich macht. Zum Beispiel schickt die Firma ihre Produkte direkt von China zu den einzelnen Kunden und kann damit in den meisten Staaten Zölle umgehen. Und die App ist einfach komplett anders, als man das von Amazon oder Zalando kennt. Sobald man die nämlich öffnet, wird man mit Angeboten vollgepumpt und kriegt die ganze Zeit Produktvorschläge rein. Und generell fühlt sich das eher an wie ein Mobile Game und eben weniger wie eine Shopping-App. Manche Tech-Experten wie Alex Graf vom Kassenzone-Podcast glauben sogar, dass Temu langfristig gar keine Shopping-App sein will. Man nutzt nur jetzt die günstigen Preise, um Kunden in die App zu holen. Und wenn man sie mal dort hat, kann man auch Chat-Features und ähnliches einbauen und selbst zum nächsten Facebook werden. Aber wenn Temu wirklich so relevant und revolutionär ist, wieso hat die Aktie von Pinduoduo, also der Firma hinter Temu, dieses Jahr 20% verloren? An den Zahlen kann es schon mal nicht liegen. Der Umsatz hat sich letztes Jahr auf $35 Milliarden fast verdoppelt und das bei einem Gewinn nach Steuern von fast $9 Milliarden. An der Bewertung kann es aber auch nicht liegen, die entspricht nämlich nur dem 18-fachen des Gewinns. Das ist für eine Firma mit 100% Wachstum enorm wenig. Neben der Frage, wie nachhaltig das Business ist und den üblichen politischen Risiken bei Investments in China, könnte Intransparenz ein Grund für die schwache Performance sein. Pinduoduo legt nämlich so gut wie keine Zahlen offen, nicht mal darüber, wie groß das US-Geschäft ist oder wie viele Nutzer man hat. Dazu kommen viele Unstimmigkeiten. Die Kosten für Marketing sind letztes Jahr zum Beispiel nur 50% gestiegen, während sich der Umsatz, wie gesagt, verdoppelt hat. Bei der Art und Weise, wie aggressiv Temu gerade Werbung macht, ist das ziemlich unwahrscheinlich. Dann ist die Frage, wie groß Temu eigentlich ist. Denn die Firma macht zwar 35 Milliarden Dollar Umsatz, man weiß aber nicht genau, ob das nur die Gebühren sind, die Temu von den Händlern auf der eigenen Plattform kriegt, oder ob das der Wert aller Waren ist, die über Temu verkauft werden. Die Financial Times glaubt zum Beispiel, dass ersteres der Fall ist und sie schätzt, dass der Wert der verkauften Waren vielleicht sogar ähnlich groß ist wie bei Amazon oder noch größer. Wenn das stimmen würde, müssten aber die Kosten für Marketing oder die Zahlungsabwicklung eigentlich deutlich höher sein. Schlussendlich verstehen hier also scheinbar nicht mal die Experten ganz genau, was bei Temu abgeht. Und die erste Regel, die man als Investor lernt, ist ja, investiere nur in Dinge, die du auch wirklich verstehst.
Also ich verstehe die Welt nicht mehr.
Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.